Fidelity präsentiert den Fidelity Kapitalmarkt Podcast. Ein Gast, ein Thema und 45 Minuten Zeit für ein intensives Gespräch. Kapitalmarktstratege Carsten Röhmheld widmet sich jeden Monat einem kompetenten Gast und einem Thema, das die Gesellschaft prägt, das die Politik beschäftigt, das Unternehmen herausfordert und das die Kapitalmärkte bewegt.
Immer mehr Menschen wollen flexible Arbeitsbedingungen. Eine Homeoffice-Option ist in vielen Jobs quasi Voraussetzung. Am besten soll es eine 4-Tage-Woche sein. Der anhaltende Fachkräftemangel sorgt dafür, dass sich an diesen Forderungen so bald kaum etwas ändern wird. Denn die Verhandlungsposition der Berufstätigen bleibt stark. Per se, das sei angemerkt, sind solche flexiblen Arbeitsbedingungen nichts Schlechtes. Doch was macht die Transformation unserer Arbeitswelt mit unserer Gesellschaft als Ganzes? Und was bedeutet es für unsere Renten, wenn Menschen weniger arbeiten? Darüber spreche ich mit der Soziologin Lena Hipp, einer ausgewiesenen Expertin für diese Fragen. Sie forscht am Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung zum Thema Arbeit, Familie und soziale Ungleichheit. Vor ihrer wissenschaftlichen Karriere hat sie auch als Arbeitsmarktreferentin im Bundestag gearbeitet, also in den Politikbetrieb hineingeschnuppert. Im zweiten Teil sprechen wir darüber, was die Transformation mit dem Wohlstand in unserer Gesellschaft und der Schere zwischen Arm und Reich macht. Wir diskutieren, wie wir Ungerechtigkeit begegnen können und wie sich unser Rentensystem stabilisieren ließe. Und wir schauen auf unsere Bundesregierung und fragen, wie ihre aktuellen Pläne für die Zukunft der Rente zu bewerten sind. Herzlich willkommen zum zweiten Teil unseres Podcasts, Frau Hipp. Sie haben darüber gesprochen, dass unsere Erwerbsbevölkerung heterogen ist. Übersetzt heißt das, die Transformation findet vor allem in besser bezahlten Berufen statt, mehr im Dienstleistungsgewerbe als in der Produktion oder im Handel. Auf der anderen Seite gibt es eine Menge Berufe, die sich nicht für das Homeoffice eignen und bei denen sich auch eine Arbeitszeitverkürzung als äußerst schwierig erweist. Ein Verkäufer, eine Verkäuferin in einem Laden kann nicht im Homeoffice arbeiten. Und sie wird auch weitaus weniger produktiv sein, wenn sie weniger Stunden im Laden steht. Zum Einstieg in den zweiten Teil würde ich gern beim Thema Gerechtigkeit anknüpfen. Was bedeutet es für die Verteilung unseres Wohlstands, wenn sich bei den Voraussetzungen für die neue Arbeitswelt so große Unterschiede zwischen den Berufen ergeben?
Vielleicht will ich erstmal kurz auf das Beispiel mit der Verkäuferin oder dem Verkäufer zurückkommen. Ich glaube, auch da können wir dann Technologie natürlich Produktivitätsgewinne erzielen. Also in vielen Supermärkten ist es mittlerweile so, dass eine Person sozusagen nicht mehr an einer Kasse sitzt und die Sachen übers Band zieht, sondern sozusagen 5, 6 Kassen, an denen die Kundinnen und Kunden selbst auschecken, überwachen. Und es ist natürlich ein extremer Produktivitätsgewinn. Aber Sie haben natürlich total recht, in vielen manuellen Tätigkeiten, sozusagen auch gerade personenbezogenen Dienstleistungen im Gesundheitsbereich oder auch im Bildungsbereich, ist es natürlich nicht möglich. Und da werden wir kaum Produktivitätsgewinne haben. Aber um die Frage, auch nur auf die Frage des Wohlstand zurückzukommen, da muss man natürlich total differenzieren. Also es wird, so sehen die Prognosen aus, wohl zum Wachstum, Wohlstandswachstum durch KI kommen und gleichzeitig aber zu mehr Ungleichheit. Also die Einkommensschere zwischen den hochqualifizierten Beschäftigten, die nicht Routinetätigkeiten ausüben, die ganz doll mit Technologie zusammenarbeiten, Fachkenntnisse haben, und denjenigen, die all das nicht haben, also gering qualifizierte Leute, die vielleicht gar nicht die deutsche Sprache sprechen und so weiter, das wird immer weiter auseinandergehen. Und das stellt natürlich uns als Gesellschaft auch vor eine riesige Herausforderung.
Und wie würden Sie dieser Herausforderung begegnen? Denn ja, schon jetzt ist ja die Schere zwischen Arm und Reich in vielen Ländern, in vielen Bereichen sehr hoch und führt schon ja fast zu sozialen Missständen, die die Leute auf die Straße treibt. Wenn das noch weiter auseinandergeht, dann fragt man sich, wo das am Ende hinführen kann. Insofern muss der Staat sicherlich das als ein großes Problem erachten, ansehen und auch einordnen und Lösungsansätze anbieten. Wie sehen Sie da bestimmte Lösungsmöglichkeiten?
Also zum einen ist natürlich das, was schon gemacht wird, dass man unten ein Netz einzieht, sozusagen, was ein Mindestsicherungsniveau ist. Aber das ist natürlich sozusagen wirklich der Minimalbehelf. Eigentlich sollte es darum gehen, sozusagen Leute zu qualifizieren, sie an den Arbeitsmarkt heranzuführen, wenn ihre Qualifikationen zu gering sind oder eben nicht mehr adäquat sind, beispielsweise weil sie einen Beruf gelernt haben, der durch Technologie und KI in Zukunft ersetzt werden kann. Also ich glaube, die Lösung, die eigentlich immer angeführt wird, ist Bildung, 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 damit eben dieses Wohlstandsgefälle und damit natürlich auch enorme ökonomische und soziale Kosten, die damit einhergehen, möglichst gering gehalten werden können.
Da kann ich auf jeden Fall nur zustimmen. Bildung ist sicherlich eines der wichtigsten Güter, in die Staaten investieren müssen, um nachfolgenden Generationen eben das zu ermöglichen. Inwieweit spielt der demografische Faktor hier auch eine Rolle? Denn da sind wir ja nicht gerade reichhaltig ausgestattet in unseren westlichen Breitengraden. Wie können wir denn auf die Weise überhaupt den Arbeitskräftemangel beheben, indem wir immer weniger potenzielle Arbeitskräfte aus der Bevölkerung bekommen? Klar, eine Möglichkeit war eben, sie länger arbeiten zu lassen, aber das dürfte ja wahrscheinlich nicht ganz reichen.
Genau, die zwei anderen Stellschrauben, an denen zumindest theoretisch gedreht werden kann, ist Einwanderung in den Arbeitsmarkt und natürlich Menschen dazu bekommen, nicht nur länger, sondern auch mehr zu arbeiten und vor allen Dingen natürlich auch mehr Kinder zu bekommen. Und auch da ist der Arbeitsmarkt gefragt. Wenn der Arbeitsmarkt so ist und die Infrastruktur, die Familien zur Unterstützung zur Verfügung steht, nicht so ausgebaut ist, dass wirklich beide Eltern erwerbstätig sein könnten. Und zwar in einem anderen Umfang, als wir es jetzt sehen, wo Frauen in Deutschland, sobald sie Mütter werden, eigentlich in Teilzeit mit 20 Stunden ungefähr arbeiten, wird sich da nicht viel ändern. Also da sind Unternehmen gefragt, aber da ist vor allen Dingen auch der Staat gefragt und auch auf der Individualebene. Also wenn die unbezahlte Arbeit, vor wenigen Tagen hat das Statistische Bundesamt die neuen Daten zur Zeitverwendung herausgegeben. Und da sehen wir, dass gerade Mütter mit Kindern unter 6 Jahren heute mehr Zeit auf unbezahlte Arbeit verwenden, als es noch vor 10 Jahren der Fall gewesen ist. Also auch in den Familien selbst muss sich was ändern. Frauen können nicht alles schultern und dabei noch länger erwerbstätig sein.
Ja, da stimme ich Ihnen auch völlig zu. Eine Frage noch zum Thema Migration, weil das natürlich ein absolut valider Punkt ist. Sind wir denn als Land attraktiv genug aktuell für qualifizierte Fachkräfte aus anderen Ländern, um sozusagen hier den Berufsweg einzuschlagen? Ich habe manchmal das Gefühl, dass es nicht unbedingt so ist, dass die Voraussetzungen hier nicht unbedingt gegeben sind und dass dieser Punkt auch nicht unbedingt in ausreichender Form adressiert wird. Wie sehen Sie das?
Da würde ich Ihnen zustimmen. Also was die Anerkennung von ausländischen Berufsabschlüssen angeht, liegt Deutschland sehr weit zurück. Was Spracherfordernisse angeht, auch da, also dass man erstmal perfekt Deutsch sprechen können muss und da ganz hohe Anforderungen hat, auch das ist was abschreckt. Und natürlich darf man auch nicht unterschätzen, inwiefern Diskussionen, hohe Wahlergebnisse bei der AfD und so weiter. Das ist nichts, wo man gerne hinreisen möchte oder einreisen möchte, um zu arbeiten. Das macht den Standort überhaupt nicht attraktiv.
Kommen wir zu einem anderen Thema. Und Sie hatten es schon mehrfach angedeutet, das Thema Ungleichverteilung, vor allem bei Frauen und Männern. Frauen haben in Deutschland noch eine deutlich geringere Altersversorgung als Männer. Und es gibt auch natürlich nach wie vor den Gender Pension Gap, also auch natürlich die ungleiche Bezahlung nach wie vor. Aber der Pension Gap beträgt bei uns fast 30%. Ohne hinterbliebenen Renten ist die Differenz sogar noch größer. Die Zahl stimmt, nehme ich an.
Das stimmt, leider ja.
Genau. Woran liegt das denn und wie sehen Sie diese Lücke sich in Zukunft entwickeln? Wird die kleiner?
Also der Gender Pension Gap, den kann man am besten verstehen, wenn wir nochmal einen Schritt zurückgehen ins Erwerbsleben. Also was wir sehen, wir haben einen Gender Pay Gap, also eine durchschnittliche Differenz in den Stundenlöhnen von Männern und Frauen von 18%. Auch da sind die Zahlen brandaktuell. Und der größte Anteil dieses Gender Pay Gaps lässt sich darüber erklären, dass Tätigkeiten, die von Frauen ausgeübt werden, deutlich niedriger entlohnt werden. Also diese berufliche Geschlechtersegregation, dass Männer und Frauen tendenziell in anderen Berufen arbeiten, klären rund 30% dieses Gender Wage Gaps. Jetzt kommt noch dazu, wenn Frauen weniger lange und wenn sie erwerbstätig sind, in kürzerem Umfang erwerbstätig sind, dann akkumuliert sich dieser Gender Pay Gap in einem ganz hohen Maße bis ans Ende des Erwerbslebens. Also tatsächlich dieses in Länge aus dem Berufsleben aussteigen, weil Kinder kommen oder weil Schwiegereltern, Eltern gepflegt werden müssen, in Teilzeit arbeiten, weil natürlich nach der Elternzeit die Kinder immer noch betreut werden müssen und diese ungleichen Löhne, die Männer und Frauen haben, das führt eben dazu, dass es zu dieser großen Rentenlücke gibt. Und wenn man sich das anguckt im europäischen Vergleich, dann sieht man, dass es nicht unbedingt so sein müsste.
Ja, das ist natürlich nach wie vor erschreckend, aber lassen Sie uns im dritten Themenblock über Lösungen sprechen. Wir haben schon ein paar angerissen auf jeden Fall, vielleicht sollten wir sie mal etwas vertiefen. Direkt bei der Frage der Frauen und der Care-Arbeit beginnen. Wie können wir, Sie haben es ja schon gesagt, dass wir eine größere Flexibilität brauchen, aber wie können wir dieser Ungerechtigkeit als Gesellschaft begegnen? Welche weiteren Lösungsmöglichkeiten können wir denn anbieten? Es muss wahrscheinlich auch mehr Druck auf die Arbeitgeber ausgeübt werden, dass man sozusagen die Modelle für Frauen, die sich sozusagen noch mit der Kindesvorsorge beschäftigen und dass sie dann wieder Vollzeitjobs auch angeboten bekommen, dann muss natürlich sicherlich ein bisschen mehr passieren. Was sind da weitere Lösungsmöglichkeiten?
Es ist keineswegs so, dass Frauen, selbst wenn man eine ideale Betreuungsinfrastruktur hätte, Vollzeitarbeit wollen würden. Und ich glaube, da muss man sich auch ehrlich machen. Die Zeit, in denen Kinder da sind, ist eine relativ kurze Zeit und sie ist kostbar und sozusagen Eltern das zu ermöglichen, sozusagen nicht den wahnsinnigen Stress von der Arbeit zu haben und dann keine Zeit für die Kinder zu haben, das ist tatsächlich total notwendig. Allerdings wäre natürlich schon viel geholfen, wenn der Löwenanteil der Betreuungs- und Sorgearbeit nicht allein auf den Frauen lasten würde, sondern wenn es zu einer Umverteilung der unbezahlten Arbeit kommt, was dann wiederum auch ermöglichen würde, dass Frauen ihre Wochenarbeitszeiten erhöhen würden. Und wenn man sich jetzt auf dieses Gedankenspiel einlässt, also das typische Paar in Deutschland, da arbeitet er 40 Stunden plus sie 20 Stunden. Wenn wir jetzt sagen, okay, er geht auf 35 Stunden runter und sie geht auf 35 Stunden oder auf 30 Stunden hoch, dann haben wir schon relativ viel gewonnen an Erwerbsarbeitszeitvolumen. Und das ist natürlich total gut. Das kriegt man allerdings jetzt nicht nur dadurch hin, indem man mehr Flexibilität ermöglicht. Das kriegt man aber damit hin, indem klar gemacht wird, man kann auch mit 35 oder mit 30 Stunden hier im Unternehmen Karriere machen. Wir schätzen das sogar, wenn Mitarbeiter das machen. Und setzt natürlich auch voraus, dass es eine Betreuungsinfrastruktur gibt, die zuverlässig ist. Und ich werde im Moment nicht müde zu monieren, wie schlecht die Betreuungssituation in den Kitas in Deutschland ist. Also das ist nicht nur, dass die Betreuungsschlüsse katastrophal sind in vielen Bundesländern, sondern dass das Personal einfach nicht da ist. Und dieses Personal werden wir auch nicht kriegen, wenn dieser Beruf nicht aufgewertet wird, finanziell aufgewertet wird, dass die Erzieherinnen und Erzieher ihre Arbeit professionell machen können. Also da braucht es eine ganz massive Aufwertung und das wird schon auch viel Geld kosten. Aber wenn wir, über Bildung haben wir gerade eben gesprochen, wenn wir das ernst nehmen, dass Kitas eben auch eine Bildungseinrichtung sind, die das Arbeitskräftepotenzial für morgen stellen, dann sind das Investitionen, die sich langfristig lohnen, aber natürlich erstmal kosten. Aber die Investitionen sind so notwendig, da kommen wir eigentlich nicht mehr hoch.
Ja, Sie haben recht, da haben wir noch einen relativ weiten Weg vor uns, aber in der idealen Form wäre das natürlich toll, wenn man entsprechend die Infrastruktur zur Verfügung hätte. Das würde die Sache erheblich vereinfachen und, glaube ich, auch dann insgesamt eher dem Modell nahe kommen, was Sie vorgeschlagen haben. Lassen Sie uns ganz kurz noch über ein paar finanzielle Punkte sprechen, weil das natürlich auch unsere Hörer ganz massiv interessiert. Die Ampelregierung hat jetzt das Versprechen abgegeben, das sogenannte Generationenkapital wahrzumachen, also Geld am Aktienmarkt anzulegen, das die Rente insgesamt aufbessert. Das ist jetzt sozusagen das Nachfolgemodell von der gestorbenen Aktienrente geworden. Bis zum Jahr 2035 will der Staat 200 Milliarden Euro in der Form angespart haben. Was halten Sie denn davon?
Also prinzipiell ist es natürlich immer sinnvoll, Risiken zu diversifizieren. Und darum ist es natürlich auch gut, dass es da jetzt eine weitere Säule gibt im deutschen Rentensystem. Allerdings, wenn man sich das nominell anguckt, wie viel Geld es nachher für die einzelne Rente ist, ist es nicht so besonders viel. Also von daher wahrscheinlich gut, es auszuprobieren, aber ich glaube nicht, dass das jetzt den Turn bringt.
Ja, Sie haben recht. Und es ist natürlich auch ein bisschen eine Frage, wie man das Ganze darstellt. Es wird ja oft auch der Aktienmarkt als so ein bisschen als Spielcasino dargestellt. Und wenn dann Geld, was vielleicht in die Altersvorsorge fließt, dann in den Aktienmarkt fließt, hat das keinen guten Ruf, was natürlich fatal ist. Wenn man sich überlegt, wie wenig da in der Form auch Kenntnisse da sind, langfristig Geld im Aktienmarkt anzulegen. Also insofern müssen wir auch weiterhin dafür werben, dass dieser negative Malus der Aktienmärkte, dass der sich so ein bisschen vielleicht positiver darstellt und man das nicht so als negativ ansieht, dort Geld anzulegen. Aber jetzt gab es noch eine zweite Variante. Die ehemalige Bundesarbeitsministerin Andrea Nahles hatte eine ähnliche Idee. Betriebsrenten sollten garantierte Leistungszusagen abschaffen und dadurch die Freiheit gewinnen, dass man eingezahlte Beiträge etwas risikoreicher anlegen kann, auch in Aktien. Auch das, dieses Sozialpartnermodell, fand wenig Anklang. Glauben Sie, dass das so ein bisschen daran liegt, dass, was ich eben beschrieben habe, dass der allgemeine Ruf oder die Meinung der Bevölkerung, Geld am Aktienmarkt anzulegen, dass das eher negativ behaftet ist?
Das kann, also ich glaube, dass es da tatsächlich Vorbehalte gibt, sozusagen, wie sicher ist das so? Ist mein ganzes Geld nachher weg? Das ist sicherlich das eine. Das andere ist aber auch Unkenntnis, also dass es so eine gewisse Illiteralität gibt. Und dann glaube ich aber auch, was nicht zu unterschätzen ist, dass selbst Hochgebildete gar nicht gewillt sind, das zu machen, weil das natürlich tatsächlich auch viel Arbeitszeit ist, sozusagen. Dann habe ich nicht nur meinen Job, ich habe meine Kinder, meine Sorgearbeit, sondern ich muss mich auch noch, und wenn ich es gut machen will und es eben nicht den Bach runtergehen soll, dann kostet es einfach auch Zeit. Und ich glaube, auch das ist ein Abschreckungsfaktor, die man nicht unterschätzen sollte.
Wobei das natürlich in meinen Augen sehr gut investierte Zeit ist, weil sich um die Altersvorsorge zu kümmern und das ein bisschen Geld anzusparen, glaube ich, durchaus ein gewisses Zeitbudget durchaus
vertragen kann. Das will ich gar nicht bestreiten, aber ich glaube, auch das ist ein Vorbehalt, den es zu überwinden.
Aber wenn ich bedenke, dass unser jetziger Bundeskanzler als früherer Finanzminister gesagt hat, dass er sein Geld bestenfalls auf dem Girokonto liegen hat und damit dann natürlich auch ein bisschen vorgemacht hat, wie teilweise die Regierung mit ihren Geldern umgeht, dann kann das natürlich nicht unbedingt Vorbildcharakter haben. Welche weiteren Ideen könnte denn die Rente speziell von Frauen und Arbeitskräften aus dem Niedriglohnsektor verbessern? Wie können wir denn da das Ungleichgewicht in den Griff bekommen?
Also ohne mich jetzt unbedingt wiederholen zu wollen, aber auch da geht es natürlich wieder um eine Mindestabsicherung und gleichzeitig natürlich darum, Leute aus dem Niedriglohnsektor rauszukriegen. Also auch eine Zeit lang für wenig Geld und prekär beschäftigt zu sein, ist nicht so schlimm, wenn es eine Perspektive gibt, da rauszukommen. Und das ist tatsächlich, liegt die Krux wieder im Arbeitsmarkt. Also die Leute müssen qualifiziert sein, müssen ausgebildet sein. Und diese Polarisierung, über die wir vorhin gesprochen haben, die muss reduziert werden. Und auch da sozusagen, um eine dauerhafte Absicherung zu geben, muss was im Erwerbsleben passieren.
Räube, ich glaube, wir haben eine sehr gute Analyse der Situation vorgenommen, haben die Problemfelder benannt, auch einige Lösungsmöglichkeiten aufgezeigt. Dafür danke ich Ihnen sehr, sehr herzlich. Ich habe wieder eine Menge gelernt heute. Also vielen, vielen Dank schon mal für dieses spannende Gespräch. Ich hoffe, dass die Zuhörer auch einiges mitnehmen konnten für die Dinge, an denen es noch etwas mangelt und die Dinge, die deutlich verbessert werden könnten. Wenn wir die Gerechtigkeit insgesamt nach oben bringen wollen, die Gerechtigkeit bei den Arbeitskräften, bei den besser bezahlten Jobs, den schlechter bezahlten Jobs, bei dem Gender Gap und ähnlichen Dingen, dann haben wir hier, glaube ich, ein paar Ansätze mit an die Hand bekommen. Ob die umgesetzt werden können oder werden, das bleibt erstmal dahingestellt. Ob wir Regierungsvertreter finden, die sich dafür einsetzen, wir können es nur hoffen, denn es ist eine Investition in die Zukunft und Sie haben es gerade so schön gesagt, auch Bildung und Erziehung ist eines der wichtigsten Kriterien. Deswegen kann man nur hoffen, dass dafür ein bisschen Geld übrig bleibt. Das soll es für heute gewesen sein. Auch Ihnen, liebe Zuhörer, herzlichen Dank für Ihr Interesse. Wir hoffen, dass wir Ihnen heute wieder ein paar spannende Einblicke vermitteln konnten. Wir sehen uns hoffentlich beim nächsten Mal wieder oder bei einem der vielen anderen Formate wie Blogs oder Webinaren, die wir für Sie anbieten. Vielen Dank nochmal, Frau Professor Hipp. Viele Grüße an alle anderen und alles Gute, Ihr Carsten Röhmheld.
Das war der Fidelity Kapitalmarkt Podcast mit Carsten Röhmheld. Weitere Informationen finden Sie in der Podcast-Beschreibung und auf fidelity.de.
Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind keine Garantie für zukünftige Erträge und Ergebnisse. Der Wert von Anteilen kann schwanken und wird nicht garantiert. Anleger werden darauf hingewiesen, dass insbesondere Fonds, die in Schwellenländern anlegen, mit höheren Risiken behaftet sein können. Die dargestellten Standpunkte spiegeln die Einschätzung des Herausgebers wider und können sich ohne Mitteilung darüber ändern. Daten und Informationsquellen wurden als verlässlich eingestuft, jedoch nicht von unabhängiger Stelle überprüft. Eine detaillierte Beschreibung der mit den jeweiligen Fonds verbundenen Risiken finden Sie in den entsprechenden Fondsprospekten. Fidelity übernimmt keine Haftung für direkte oder indirekte Schäden und Verluste. Weitere Informationen finden Sie unter fidelity.de.